Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 6. Warum? Woran liegt es eigentlich, dass wir Geldmängel haben, dass wir Geldmangel haben? Woran liegt es eigentlich, dass die Situation so auf unserem Konto ist, wie sie ist? Und was hat unser Denken über Geld mit dem Kontostand zu tun? Ich möchte euch in diesem Solo-Podcast ein wenig Einblicke geben in mein Leben, in mein Denken und in die Frage, warum gibt es diesen Podcast? Aber zu Beginn habe ich ein paar Fragen an euch. Wer bildet sich zu Geld weiter? Wer besucht Seminare? Wer tauscht sich mit Leuten aus, die wir Experten nennen, die Profis sind? Wer kennt Leute, die Millionäre sind oder wohlhabend sind und tauscht sich mit ihnen aus, was sie gemacht hat? Wer hat gute Gesprächspartner zu diesem Thema? Könner, Erfolgreiche und Erfolglose? Wer legt zu Beginn des Monats etwas zurück für sich? Zu Beginn des Monats, also nicht am Ende von dem, was übrig ist, sondern für den längsten Urlaub des Lebens, für Sparen, für Urlaube, für Freude? Oder lebst du wirklich am Ende immer von dem Rest, den du hast? Wie hoch ist deine monatliche Sparrate? Kennst du das prozentual, was du von deinem Gehalt, von deinem Einkommen, von dem Überschuss weglässt? Und welcher Satz fällt dir zuerst zu Geld ein? Geld ist... Wir haben zu Geld nicht immer die besten Einstellungen. Die schlechte Nachricht: die meisten von uns haben ein Problem mit dem Geld. Ihnen fehlt die Einstellung, ihnen fehlt das Warum, ihnen fehlt die Idee, wie sie damit umgehen. Die gute Nachricht: ihr könnt das verbessern und euch mit Strategien den Wohlstand aufbauen. Bevor ich euch meine Antworten auf die gestellten Fragen gebe, möchte ich euch gerne ein paar Anregungen fürs Leben mitgeben. Auf der Einnahmenseite: wer sagt eigentlich, dass die Einnahmeseite für Arbeitnehmer, auch Beamte, Angestellte nicht zu verbessern ist? Wer sagt eigentlich, dass das, was die Einnahmesituation ist, genau das ist, wie es bleiben sollte? Ich möchte euch eine Geschichte dazu erzählen. Ich habe meine liebe Frau 1995 geheiratet und wir hatten damals unsere Hochzeitsfahrt an die Boulders Bay. Das ist bei Kapstadt. Und bei Kapstadt leben außerhalb der Antarktis, leben bei in Kapstadt an der Boulders Bay Pinguine. Und der ist ungefähr 45 Minuten von Kapstadt entfernt in Simonstown, der südlichste Punkt. Das sind Brillenpinguine. Und wenn man dann so hinfährt und sich diese Brillenpinguine anguckt, dann denkt man am Anfang, wenn sie an Land sind, was für komische Vögel. Ja, fast mitleidig, was für arme Geschöpfe. Untersetzliche, rundliche Figur, zu kleine Flügel zum Abheben und zum Gehen hat der liebe Gott auch noch das Knie vergessen. Boah, ist das beschwerlich. Da denkst du doch fast, Fehlkonstruktion, so kann es doch nicht bleiben. Damals durften wir noch im Nationalpark baden. Und das Wasser war sehr kalt am Cape Cod, dennoch wagten wir es. Da sprangen auch die Pinguine mit uns ins Wasser und schwammen. Es war beeindruckend, wie wendig Brillenpinguine sind. Sie schwammen im Wasser wie ein junger Gott. Boah, war ich beeindruckt. Sie waren vor mir, hinter mir, neben mir, so schnell konnte ich mich gar nicht drehen. Pinguine sind hervorragende Schwimmer und sind im Wasser in ihrem Element. Sie können mit der Energie aus dem Liter Benzin 2000 Kilometer weit schwimmen. Das ist besser als alles, was wir bisher erschaffen haben. Und ich dachte, Fehlkonstruktion. Die Pinguine haben mich bis heute zwei Dinge immer wieder in meinem Gedächtnis verankert. Erstens, wie schwer es jemand hat, wenn er nicht in seinem Element ist. Und vielleicht ist das auch mit dem Einkommen manchmal so. Wenn ich nicht das tue, was in meinem Element ist, dann ist es vielleicht auch schwer mit dem Einkommen. Doch die Pinguine, von ihnen kann man lernen, statt zu hadern, sollte der Pinguin ein paar Schritte tun, um in seinem Element zu kommen. Und wenn du nun Pinguin bist und stehst am Strand oder in der Wüste, dann liegt es nicht an dir, wenn es nicht so läuft. Du musst nun aber kleine Schritte machen zu einem Wasser, deinem Element. Dann musst du springen und dann weißt du, wie es sich anfühlt, hier zu Hause zu sein. Suche die Stärken in dir, suche die Stärken deiner Kinder und vermittle dir, deinen Kindern, deinem Umfeld, dass jeder in seinem Element genau richtig ist. Es ist viel sinnvoller, die Stärken zu stärken, als die Schwächen auszubügeln. Die zweite Lehre, wie wichtig die Umgebung ist, damit das, was deine Stärken sind, auch zum Vorschein kommen kann. Menschen ändern sich nie komplett. Wenn du als Pinguin geboren wirst, dann ändert auch Therapien, Beratung, Arztbesuche, machen in diesem Leben keinen Löwen mehr aus dir. Aber ein guter Menschenkenner, ein guter Therapeut wird nicht lange darüber reden wollen, warum es wichtig ist, nicht stark zu sein wie der König der Tiere, sondern wendig zu sein wie ein Pinguin. Und wenn du glaubst, dass du das kannst, dann geh diesen Schritt. Also alles, was nun gefordert ist, zu erkennen, welche Ziele und Stärken du verfolgst, also in deiner Umgebung, in deinem Element zu sein. Und ich glaube, die Geschichte von Pinguinen soll dich motivieren, dir zu folgen, in deinem Element zu schwimmen. Versuche einmal zu schauen, ob das nicht eine Idee ist, die Einnahmen zu stärken. Die eine Seite des Geldes sind die Einnahmen, die andere Seite sind die Ausgaben. Also aus meiner Erfahrung der Beratung, aus meiner Erfahrung mit Menschen stelle ich fest, dass wir oft nicht das Einnahmeproblem haben, sondern das andere, das Ausgabenproblem. Dafür hätte ich zwei Buchempfehlungen. Die eine Buchempfehlung ist das Sparbuch, also wirklich ein Buch anzuschaffen. Es muss nicht das Sparbuch im herkömmlichen Sinne einer Bank sein, aber es sollte ein Buch sein, in dem du notierst, welche Gelder du weglegen kannst. Und es ist dann auch sinnvoll, sie auf ein extra Konto zu tun. Also wofür willst du etwas ausgeben und wofür willst du dich motivieren, dass du es später noch hast? Also wie kannst du damit umgehen, dass dir das Leben leichter fällt, indem du Ziele hast, für die es sich lohnt, aufzustehen? Um dann nicht willenlose Ausgaben zu haben, sondern ganz gezielte Investitionen in das, was du möchtest. Das ist das Sparbuch. Und die zweite Buchempfehlung ist das Haushaltsbuch. Es ist einfach sinnvoll zu wissen, wohin dein Geld geht. Es ist einfach sinnvoll zu wissen, dass deine Motivation, Geld auszugeben, auch richtig ist und nicht zufällig. Wir lassen uns in unserer heutigen Welt sehr schnell davon beeindrucken, etwas zu kaufen. Da liegt dein Pullover im Shop und du stellst fest, ach, ich habe ja noch 12 zu Hause. Da liegt ein Geschenk für jemanden in einer guten Verpackung und wir denken, ach, das braucht der ja vielleicht auch noch von mir. Und es liegen Urlaubsreisen, die ein Schnäppchen sein sollen, im Angebot. Und schon denken wir, da müssen wir auch nochmal hin. Also wir haben oft nicht die Übersicht über unsere Finanzen. Das kann das Haushaltsbuch lernen. Also eine Idee von einem Ziel und zu wissen, wofür ich es ausgebe. Ich glaube, damit kann ich Ausgaben sehr schnell in die Richtung treiben, in die ich das möchte. Denn wir leben aus der Differenz von Einnahmen und Ausgaben. Wir leben nicht von den Einnahmen, sondern wir leben von der Differenz der Einnahmen und Ausgaben. Ich schulde euch noch die Antworten aus den Fragen vorne. Also die erste Frage war, wer bildet sich zu Geld weiter? Ich besuche gerne Seminare, online wie Präsenz. Ich glaube, die Ikone auf dem Bereich ist einfach Bodo Schäfer. Es gibt aber viele, die etwas dazu sagen haben. Es gibt Bücher zum Thema Geld. Ein Herr Kiriaki hat darüber sehr, sehr ausführlich geschrieben. Es gibt tolle Anregungen. Und ich glaube, man muss nicht das Buch suchen, das einem gefällt und auch nicht das Seminar besuchen, das einem gefällt und lange zetern. Ich glaube, einfach wichtig ist, anzufangen, um dann einfach zu wissen, das ist die Richtung, die mir gefällt und das ist die Richtung, die mir nicht so gefällt. Ich bin zum Beispiel kein Freund davon, dass alle an die Börse müssen. Es gibt eine Untersuchung jedes Jahr der Notenbankchefs in Europa. die Vorsitzende ist eine Frau Lagarde. Und da wird, die Leute müssen offenlegen, wie sie ihre Gelder anlegen, damit man auch weiß, ist das jetzt ein Insider-Tipp oder ist das wirklich ein Tipp eines Notenbankverantwortlichen. In dem Gremium sitzen ungefähr 6 bis 25 Leute und 6 Personen aus diesem Gremium, aus ganz Europa, jedes Land entsendet einen. 6 Leute legen überhaupt nur in Aktien und Fonds an. Alle anderen machen das konservativ. Aber das ist etwas, was ihr erst erfahrt, wenn ihr euch damit beschäftigt. Also Seminare, Lesen, Online, Präsenz, das ist das, was ich mache. Die zweite Frage, ob ich welche Gesprächspartner ich habe. Ich habe zu Hause so einen Bauwagen und dieser Bauwagen ist dazu geeignet, Gespräche zu führen. Ich lade mir also Gäste, Leute ein, bewirte sie ein wenig und lade sie ein, zum Thema Geld mit mir zu reden. Ich möchte wissen, warum derjenige das macht, wie er das macht, wie er dazu gekommen ist. Ich glaube, es gibt nicht den Weg, aber im Austausch mit anderen zu sein und zu wissen, ach, das ist ein Weg, das schafft mir die Freiräume zu sagen, oh, toll, das ist auch was für mich. Also ich habe interessante Menschen kennengelernt und auch dieser Podcast ist eigentlich dadurch entstanden, von den anderen zu profitieren. Und wenn ihr regelmäßig hört, dann merkt ihr vielleicht, oh, das ist eine Strategie, die ist nicht meine und das ist eine Strategie, da möchte ich nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, Anregung zu, das ist das Thema. Der dritte Punkt war, wie ich Anfang des Monats für mich zurücklege, fürs Leben, für Altersvorsorge, für den längsten Urlaub, für gute Zeiten, für wie auch immer. Ich habe mir eine besondere Art des Sparens entwickelt. Ich spare in sogenannten Metalldosen. Und nein, ich tue das Geld dort nicht hinein, aber meine Ziele sind symbolisiert. Ich habe eine Zuckerdose, die meine finanzielle Freiheit erreichen soll. Ich habe eine Immobiliendose, die aussieht wie ein Haus, um meine Immobilie zu entschulden. Ich habe eine Dose wie ein Reisekoffer, um meine Reisen zu bezahlen. Und ich habe noch so einen kleinen Extra-Koffer, einfach um für Spaß, für Freude. Das sind ganz kleine Metalldosen und dort hinein liegen jeweils Bücher, kleine Bücher, in denen ich aufschreibe, welchen Betrag ich mir wo hinlege. Und dann fließt dieses Geld auf ein extra Konto. Ich habe mittlerweile einiges an Geld zusammengesammelt auf diesem Konto und aus meiner Sicht, weil ich den Geist dahin gelenkt habe, dass ich das erreichen möchte, fällt es mir auch leichter. Ich bin richtig stolz, wenn ich wieder einen neuen Betrag eintragen kann. Und diese Haltung, die ist das, was mich voranbringt. Ich trage also immer aus dem letzten Monat meine Erfolge in das Buch ein und das fließt sofort zum Konto. Das heißt, am Anfang des Monats belohne ich mich für die Tätigkeiten des letzten Monats. Diese monatliche Sparrate ist praktisch die Belohnung und da fließt mal das Kleine wie das Große. Also auch wenn ich Tätigkeiten übernommen habe, die ehrenamtlich sind, dann belohne ich mich damit, weil ich mir die Zeit gegönnt habe, mich um meine Kinder oder meine Familie oder meine Freunde zu kümmern. Auch dann fließt ein gewisser Betrag. Es muss nicht immer erarbeitet sein, aber es ist manchmal auch daran, einfach Gutes getan zu haben. Und das mit den Sätzen über Geld, das ist gar nicht so leicht. Robert Bosch hat mal gesagt, es ist einfacher und besser, Geld zu verlieren als Vertrauen. Was er damit ausdrücken möchte, ist, dass wir uns und dem Leben vertrauen müssen, damit wir überhaupt zu Geld kommen. Denn es gibt ganz, 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 ganz viele negative wie positive Glaubenssätze über Geld. Und wenn wir sie uns nicht bewusst machen, dann wissen wir manchmal gar nicht, auf welcher Seite wir stehen. Ich bin auch eher aufgewachsen mit negativen Glaubenssätzen und habe mir aber erarbeitet, dass die positiven Glaubenssätze für mein Leben viel, viel besser sind und ich damit auch deutlich besser klarkomme. Ich nenne euch mal ein paar positive Glaubenssätze, die ich als sehr, sehr wirkungsvoll empfinden und eine Haltung darstellen, dass Geld automatischer zu mir kommt. Geld ist etwas Angenehmes. Geld zu verdienen ist einfach. Es ist gut, wenn ich Geld erhalte. Das Geld liegt auf der Straße, ich muss es mir nur nehmen. Ich kenne den Wert des Geldes. Ich ziehe Geld an. Ich verdiene Geld mit Freude. Geld ist im Überfluss vorhanden. Das sind Sätze, die mir am Anfang immer komisch vorkamen, weil sie nicht meine aus der Kindheit waren. Aber ich habe sie einfach geändert, weil die negativen Glaubenssätze ganz viel mit uns auch machen, aber in die falsche Richtung. Ich nenne mal ein paar negative Glaubenssätze. Es gibt Wichtigeres als Geld. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Geld ist die Wurzel alles Übels. Geld ist schmutzig. Geld regiert die Welt. Geld stinkt. Ich komme nie an das große Geld. Ich brauche mehr Geld. Um Geld zu erhalten, muss man hart arbeiten, was keinem Spaß macht. Viel Geld schafft Sorgen und Probleme. Wer Geld hat, hat die Macht. Diese negativen Glaubenssätze fördern natürlich, dass das Geld möglichst weit von uns weggehalten wird, damit wir nicht in die Versuchung kommen, ach, in jedem Zeitpunkt sollten wir uns wohlfühlen mit dem Geld. Denn das mit dem Geld ist gar nicht so einfach. Bevor ich euch mein Leben dazu erzähle, möchte ich euch nochmal die Geschichte des Geldes erzählen. Also wie kommen wir überhaupt an das Geld? Denn die meisten wissen nicht, woher das Geld kommt und für was es geschaffen ist. Und das ist ein Problem. Denn wenn wir versuchen, finanziellen Erfolg zu haben innerhalb eines Systems, das wir nicht verstehen, dann ist es einfach schwierig. Ich versuche es mal einfach und etwas übertrieben darzustellen. Geld war nie ein einfaches Kommunikationsmittel. Aber die es verstanden hatten, konnten einfach damit kommunizieren. Denn wenn wir Geld hatten, dann bekam der andere immer das, was er haben wollte. Früher war das Geld an sich auch noch etwas wert. Es hatte also einen intrinsischen Wert. Es hatte also auch einen monetären Wert. Das haben wir verlernt. In grauer Vorzeit bestand unser Leben aus Jagen, Essen, Unterkünfte bauen und einfach überleben. Und dann kamen gute Erfindungen. Das Feuer, Essen anbauen, Häuser bauen, Transportmittel erfinden. Wir haben Werte und Fähigkeiten entwickelt, um ein besseres Leben zu führen. Eine weitere tolle Idee war der Handel. Am Anfang bauten wir uns das an, was wir selber brauchten. Dann fingen wir an, die Ware zu tauschen. Eine Kuh gegen 4 Gänse. Aber wenn er keine Kuh wollte, dann bekam ich seine Gänse nicht. Also, wie bekam ich heraus, was er wollte? Der Handel war also nicht effizient, da ich immer wieder tauschen gehen musste, um das zu bekommen, was ich wollte. Es wurde also etwas benötigt, das jeder als Ausgleich aussah, womit jeder etwas anfangen konnte. Mit Geld wurde das nun anders. Denn wenn ich etwas benötigte, dann konnte ich es mit Geld kaufen. Jetzt war Geld das einfache Kommunikationsmittel. Wir konnten sagen, was wir brauchten, und Geld ermöglichte uns den Fortschritt. Wir konnten es mit uns tragen und es war wertvoll. Die ersten Geldsorten, Zahlungsmittel waren selten und ungewöhnliche Muscheln, sogenannten Kauris. Später, als wir sesshaft waren, wurde das Korn eine universelle Währung. Der Vorteil war, dass das Korn an sich wertvoll war. Wir hätten es immer noch essen können, wenn wir es nicht ausgeben konnten. Dann wurde es auch einmal Salz, war wertvoll. Und dann wurde das Gold, das beste Geld als Zahlungsmittel, entdeckt. Gold konnte alle Voraussetzungen entfalten. Es war selten, wir konnten es mit uns tragen, es konnte nicht verderben und es hatte einen eigenen Wert. Wir konnten schöne Dinge herausmachen. Also, wenn du weißt, woher das Geld kommt und wie es funktioniert, dann bist du bald auch finanziell unabhängiger. Weil du musst nur wissen, dass es ein Tauschmittel ist und dass du es brauchst, um andere Dinge dir leisten zu können. Und wenn du keine anderen Dinge dir leisten willst, dann brauchst du auch kein Geld. Aber in dieser Welt sind wir nun mal darauf angewiesen, mit den Zahlungsmitteln uns das eine oder andere zu kaufen. Und das ist einfach so die Frage, wie gehen wir denn mit unserem Wort um? Also wie gehen wir mit den Glaubenssätzen, die wir in uns tragen, um? Sind wir da einfach negativ eingestellt oder glauben wir einfach, oh, Geld kann uns helfen, Geld bringt mich nach vorne, es ist gut, dass mehr Geld zu mir fließt. Das sind einfach hilfreiche Dinge. Das wird in diesem Podcast immer wieder eine Rolle spielen, weil wir euch unterschiedliche Leute präsentieren werden, mit denen ich interviewen werde. Und diese Leute haben unterschiedliche Gedanken und unterschiedliche Werte zum Thema Geld. Und das ist auch gut so, dass es unterschiedlich ist, weil ihr einfach immer wieder Anregungen bekommt. Und es gibt nicht das Richtige, es gibt nur das, was zu euch passt. Nicht jeder Brillenpinguin wird auf dieser Welt am Boulders Bay schwimmen, aber wenn du Brillenpinguin bist und da bist, dann ist das Schwimmen genau dein Element. Und so wirst du anders. Kurz ein paar Themen zu meinem Leben unter dem Gesichtspunkt Geld. In meinem Elternhaus wurde da nicht viel drüber gesprochen. Gab also keinen Austausch darüber mit meiner Mama, mit meinem Papa zu dem Thema. Und es gab einfach für mich gar nicht viele Anknüpfungspunkte. Auch in der Schule habe ich da eigentlich nie viel drüber erfahren. Mein Finanzwissen kommt eigentlich nicht aus der Schule. Ich habe früher als Schüler gearbeitet, habe halt festgestellt, Zeitungsaustragen, boah, was für ein Job, viel zu langweilig. Und oh, ich konnte als DJ arbeiten, das gab viel Geld. Ich hatte aber auch nicht immer die richtige Wertschätzung für das Leben und auch nicht die richtige Wertschätzung zu dem Thema Geld. Ich habe also auch Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin. Ich habe also auch Dinge getan, ich habe Autoradios geklaut, sie aber gar nicht zu Geld gemacht. Ich habe Dinge verantwortet, wo ich heute nicht stolz drauf bin und wo mich auch dann irgendwann die Gesetzeshüter eingefangen haben und gesagt haben, so, hier wanderst du mal ein, das gefällt mir hier nicht, wie du dein Verhalten ist. Und für mich das Schlimmste daran war eigentlich, dass mein Vater mich fragte, warum hast du das getan? Und ich gar keine Antwort liefern konnte. Das hat mich so ein bisschen aufwecken lassen. Ich war vielleicht 18, 20. Das hat mich aufwecken lassen, weil ich konnte es ihm nicht erklären. Und ich habe dann eigentlich zu Geld erst etwas gelernt, als Schule beendet war, als auch Bundeswehrzeit beendet war und ich dann praktisch so also eine Ausbildung gemacht habe. Ich habe die Ausbildung damals in einer kleinen Agentur gemacht und der Chef war nicht so vertrieblich interessiert und ist immer mehr von dem Kunden weggelaufen und hat mir dann als Auszubildender überlassen, ach, das klärst du doch mal, Frank. Und so habe ich festgestellt, dass ich dann in einem Gespräch mit den Leuten doch einen gewissen Mehreinsatz, auch einen gewissen Mehrumsatz machen konnte. Und ich mir das aufschreiben konnte. Also Vertrieb fand ich schon damals eine sehr gute Chance. Und ich habe immer versucht, dann, das war diese Idee des Vertriebs, ich habe immer nach Möglichkeiten gesucht, wie ich das optimieren könnte. Ich habe immer geschaut, wie ist eine Chance da, mehr aus dem zu machen, was ich jetzt schon habe. Und mehr meine ich gar nicht nur den Wachstum von Geld, sondern mehr meine ich auch das innere Wachstum. Ich habe mir eine Haltung erarbeitet, wenn ich eine ordentliche Haltung im Vertrieb mitbringe, dann kann ich mehr Kunden gewinnen und mir geht's besser, als wenn ich den kurzfristigen Übertölpelungsangriff starte an den Kunden, dann unterschreibt er vielleicht aus, aber langfristig habe ich nichts davon. Also gefragt waren dann immer Möglichkeiten zu suchen, einfach im Vertrieb mehr Chancen zu generieren. Und natürlich habe ich viel verkehrt gemacht in jungen Jahren, aber ich habe es immer wieder korrigiert. Ich habe immer Seminare besucht, um mir von anderen Leuten was anzueignen. Ich hatte damals nicht die Kraft, andere Leute zu fragen, aber ich habe mir einfach aus Büchern andere Leute Haltung gesucht. Ich habe Biografien gelesen über Erfolgreiche und Erfolglose. Ich habe mir Filme angeschaut über Erfolgreiche und Erfolglose und man muss ja manchmal nicht mit ihnen sprechen, aber dieses Neugierigbleiben, dieses Dranbleiben, das hat mir geholfen. Mich hat dann irgendwann der Ruf ereilt, hier nach Preetz zu kommen. Also mein Vorgänger Uwe Grevendorf hat mich gefragt, ob ich das hier weiterführen würde. Und wie das so ist, wenn man in einen instabilen Umfeld gerät, also wenn man etwas gerät, Selbstständigkeit, Mitarbeiterverantwortung, Kundenverantwortung, ein Vertriebspartner, der auch Erwartungen hat, da war ich dann froh, dass ich eine stabile Beziehung hatte. Ich bin also mit Harriet seit 1995 verheiratet und das waren wir, diese stabile Beziehung bis heute. lange bevor das mit den Irritationen losgeht. Und dieses Urvertrauen in Handlung aufzubauen, glaube ich, ist unheimlich wichtig, dass das drumherum auch stimmt. Ich habe also heute Begeisterung für das Lösen anderer Probleme entwickelt, weil ich die Probleme an sich so nicht spüre. Das heißt, das Urvertrauen in die eigene Handlung ist vielleicht auch gut. Ich habe eine Agentur in Riesengroß gehabt, aber das war nicht meins. Ich habe Nischen gesucht und gefunden. Ich habe Profis auf ihren Gebieten engagiert, um mir zu helfen. Und heute bin ich sehr, sehr dankbar, diesen Agenturbetrieb zu führen mit ganz anderem Personalkonzept. Also auch meine Mitarbeiter haben mich immer motiviert, was Neues zu suchen. Ich habe mir Persönlichkeiten aus Sport, Entertainment, Musik gesucht. Ich habe so etwas wie einen Gipfli-Club, einen Austausch mit Unternehmern aus Deutschland. Ich habe selber Seminare gegeben zum Thema Mindset, wie man das verbessern könnte, einfach um das für mich auch weiterzutreiben. Und weiterzutreiben heißt nicht, ich muss immer schneller, höher, weiter, sondern weiterzutreiben heißt für mich, ich muss mehr herausfinden, was ich will. Mein Weiter war nie, was andere wollen, was ich will, also was sind die Erwartungen der anderen an mich, das war nie mein Antreiber, sondern mein Antreiber war immer, was ich will. Ich nenne den das innere Spiel. Ich will mein Spiel gewinnen. Ich will das wissen, wo mich es hinführt. Und ich möchte nicht das äußere Spiel gewinnen. Das äußere Spiel heißt Punkte machen auf dem Podeststein, der Nummer 1 sein, Anerkennung für anderen. Ein Perfektionist spielt das äußere Spiel. Das innere Spiel heißt, ich habe mir was vorgenommen, ich habe eine Strategie eingehalten, das ist wichtig beim Sport, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich habe immer das Beste gegeben für das innere Spiel. Für mein Selbstvertrauen ist es wichtig, das innere Spiel zu gewinnen, darauf habe ich Einfluss. Also morgens auf der Bettkante zu sitzen, aufzustehen und zu überlegen, was will ich heute, um es dann ganz bewusst anzugehen. Das nenne ich das innere Spiel. Also, wie geht die Reise weiter? Die Reise geht weiter, indem wir Woche für Woche euch einen Podcast bieten, wo wir einfach über diese Themen immer wieder reden werden. Schaltet es einfach mal ein, hört mal zu, um einfach zu schauen, hilft es euch? Nicht jeder Tipp ist der richtige, aber je mehr Tipps ihr hört von Leuten, desto eher erkennt ihr, das ist das Richtige. Denn um das innere Spiel spielen zu können, braucht ihr einfach Anregungen, sonst wird es schwierig. Die Anregung, ich bin jetzt gefragt worden vom Gabal Verlag, dieses Wissen, diese Ideen mit zu vermarkten. Es wird also ein Buch geben im nächsten Jahr. Mit diesem Buch werde ich einfach versuchen, meine Gedanken so zu manifestieren, dass sie in gebundener Form darliegen. Ich glaube, das hilft mir und es hilft auch vielleicht euch, ein Stück weit etwas zu lesen, damit man weiß, ach, das finde ich gut und das ist nicht so gut. Also, es gibt zum Abschluss bitte nochmal zwei, drei Sätze. Einmal ein von Napoleon Hill. Jede Leistung und jeder Erfolg wurzelt in einer Idee. Also, wenn die Idee noch so klein ist, nimmt sie als euer Innerstes auf, um einfach zu sehen, ist das etwas, was für dich bewegen kann. Es gibt einen Spruch, der ist eher aus dem Biblischen, aber die kürzeste Distanz zwischen deinen Träumen und deiner Realität ist Handeln. Also kommt ins Handeln, tut irgendetwas. Und ich möchte so vermessen sein, etwas noch euch mitzugeben, was mich antreibt. Wohlstand im Kopf sorgt für Wohlstand auf dem Konto. Also eventuell ist es eine Idee, im Kopf erst einmal alles so zurechtzurücken. Bei mir war es Zufall und bisschen innerer Antrieb. Für jeden mag das was anderes sein, aber vielleicht ist das eine Idee, etwas anzutreiben und weniger die Eingebung, es fällt vom Himmel. Also, am Ende des Podcasts darf sich jeder meiner Gäste etwas wünschen. Nun ist das ja gar nicht so leicht, für sich selber etwas zu wünschen, aber ich habe einen Wunsch und diesen Wunsch möchte ich mit einer Frage verbinden. Ich habe den Wunsch, dass jeder von euch sich einmal fragt, wer kümmert sich um euer Geld? Sind es die anderen, sind es die Profis oder bist du selbst? Glaubst du an dich, dass du der Kapitän deiner Finanzen bist? Und wenn du es nicht bist, dann such dir bitte einen Lotsen. Wir hier von der Küste kennen das Bild des Lotsen. Das heißt, immer wenn der Kapitän nicht weiß, in welche Richtung er fahren soll, wie er die Umtiefen umschiffen soll, wie er es schafft, raus aus der Havarie zu kommen, dann besorgt er sich einen Lotsen. Der Lotse geht an Bord und übernimmt für die Dauer seiner Lotsenführerschaft dieses Schiff, bis der Kapitän sagt, ich brauche dich nicht mehr. Vielleicht ist das ein Bild, was euch gefällt, euch einen Lotsen zu suchen, der euch hilft, in eurem Leben mit den Finanzen klarzukommen. Schaut, es ist meistens ein Buch, ein Seminar, eine Person. Ruft jemanden an und sprecht regelmäßig mit dem. Das kann in der Familie sein. Wichtig ist nur, über Finanzen auch regelmäßig zu sprechen. Ich freue mich, wenn ihr uns weiter folgt, wenn ihr Freude daran habt, den Podcast weiterzuhören. Ich weiß schon von sehr interessanten Menschen, die demnächst kommen werden. Und für mich ist es ein Weg, mit euch zu kommunizieren und euch zu bitten, dran zu bleiben. Das Leben ist manchmal viel, viel leichter, wenn man einfach Wohlstand im Kopf schon hat. Und dann kommt ja auch der Wohlstand auf dem Konto. Vielen Dank, euer Frank.